Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge gehen wir der Frage nach: Verändern Helden unsere Sprache? Ich habe ja so meine LinkedIn-Audio-Talks. Jeden Samstag um 10 Uhr, du bist herzlich eingeladen, musst dich nur mit mir auf LinkedIn verbinden und dann kannst du auch rein zu diesen Audio-Talks. Und es ist immer jeden Samstag 10 bis 11. Und zuletzt hatten wir die Frage, brauchen wir Helden? Wie beeinflussen sie unsere Sprache? Also ich selber kann mich noch erinnern, in der Schulzeit habe ich von Odysseus und seinen Irrfahrten gelernt und das Heldenepos der Nibelungen, das habe ich sogar teilweise auf Althochdeutsch lesen müssen, furchtbar, und habe einige Hausübungen verbracht mit Siegfried, Hagen und Grimhild. Aber vielleicht hilft's ja, sich einen Überblick mal zu verschaffen über die einzelnen Heldenarten, um uns klarzumachen, dass die Sprache der Vorbilder auch ihre Anhänger erreicht und Meinungen beeinflusst. Wie ist es mit den Stars aus Sport und Politik? Erstens. Gerade bei großen Sportereignissen sind die jungen Fans, gerade die Kinder, begeistert und die wollen ihre Vorbilder sehen, manche sogar kennenlernen. Und viele sagen dann auch, ich würde alles dafür geben, um einmal mit Star XY sprechen zu können. Und gerne lässt sich dann der ein oder andere mit seinem Lieblingsfußballer oder der adorierten Skilegende ablichten. Und das ist bei den musikalischen Idolen gar nicht anders. Davon leben schließlich Konzepte wie Meet and Greet oder Backstage-Pässe auf der ganzen Welt. Bei diesen arrangierten Treffen mit berühmten Personen bietet sich dem Fan, egal ob er jung oder alt ist, dann auch die Gelegenheit, einige Worte mit seinem Star zu wechseln. Oder auch eine Frage zu stellen. Und da habe ich schon Menschen erlebt, die dann irgendwie im Smalltalk erstarrt sind. Also Smalltalk wird da groß geschrieben und einige der Fans sind so baff, dass sie dann im entscheidenden Augenblick endlich, jetzt stehen sie vor dem, gar nichts rausbringen. Da hätte es geholfen, sich vorher einige Fragen vorbereitet zu haben. Aber wir haben natürlich auch Einflüsse und ja Helden unter Anführungszeichen, aber Influencer in der Politik. Und die sind sogar am Vormarsch. Also zweitens, politische Influencer auf dem Vormarsch. Klar ist, dass Fans in den sozialen Medien den Alltag ihrer Stars miterleben und jede Äußerung zu gesellschaftlichen Themen, aber auch politischen kennen. Und das ist bei den gekauften Influencern von Parteien gar nicht anders. Die machen mit ihrer Wirkung sogar Geld. Unter den parteinahen Influencern sind übrigens momentan viele junge Frauen auf dem Vormarsch, die richtig Geld verdienen. Ihre Sprache und ihre Gesinnung wird von mehreren hunderttausend Followern übernommen. Und was als so harmlose Erklärflocks daherkommt, sind in Wahrheit parteipolitische Aufträge. Also auch dort sind die Helden was uns erreicht. Besonders in der Pubertät dient der ausgeprägte Starkult der eigenen Identitätsfindung. Und manchmal habe ich so den Eindruck, hat die Idolatrie rund um einen Star mehr mit dem Fan zu tun, als mit der Projektionsfläche seiner momentanen Adoration. Also hat mehr mit dem Fan als mit dem Star zu tun, will ich sagen. Wahrscheinlich ist es deshalb auch so wichtig, dass sich Stars vorbildlich verhalten. Denn sie beeinflussen ihre Anhängerschaft mit ihrem Tun. Und das hat, glaube ich, irgendwann auch der Autor Paolo Coelho mal schön gesagt: Die Welt verändert sich durch dein Vorbild, nicht durch deine Meinung. Und das ist natürlich auch bei politischen Bewegungen so. Also wenn wir zurück uns erinnern an Fridays for Future, das ging ja ursprünglich auf Greta Thunbergs Schulstreik fürs Klima zurück und ihr Vorbild hat Schule gemacht und Kinder auf der ganzen Welt dann eben genau diese schwänzen lassen. Thunbergs Erkenntnis: Ich habe gelernt, dass man nie zu klein ist, einen Unterschied zu machen. Also auch da merken wir, dass das natürlich schon was mit uns tut und abfärbt. Wie schaut's jetzt mit Mythen und Legenden aus? Prägen die auch? Heldenfiguren sind in einigen Gegenden tief in die kulturelle Identität eines Landes verwoben. Egal, ob man jetzt im mystischen Waldviertel schaut oder diese Nibelungensage da auch entlang der Donau oder wo auch immer, die Willendorf zum Beispiel. Also überall findet man Dinge und Mythen, die weitergetragen wurden und die natürlich zur Bildung einer kollektiven Identifizierung beitragen. Und viele Legenden sind mit dem Landstrich, aus dem sie kommen, so eng verbunden, dass sie eben quasi von der Oma bis zum Enkelkind immer wieder weitererzählt werden. Was gebe ich dir für ein Beispiel? Also egal, ob du jetzt in den Norden Europas schaust oder in den Süden, die nordische Mythologie rund um Thor, die boomt heute noch. Und auch die griechischen Götter im Umkreis von Herkules sind immer noch für Kinder spannend und von Bedeutung. Und dabei fällt auf, dass viele Helden in der Geschichte Männer waren. Was wohl auch damit zu tun hat, dass sie, die Männer nämlich, maßgeblich die Geschichtsbücher geschrieben haben. Wer also sprichwörtlich Geschichte schreibt, bestimmt oft der Chronist. Und hier prägt der Tone of Voice gleich Generationen. Also je nachdem, wie wohlwollend was im Geschichtsbuch ausgelegt wird, so haben das dann später die Kinder zu lernen. Die nächsten, die mir einfallen, sind die Antihelden, die verbinden. Der Antiheld ist so ein bisschen der Underdog mit kritischer Haltung der Gesellschaft gegenüber. Der ist allerdings nicht mit dem Bösewicht zu verwechseln. Also wir nehmen da Jack Sparrow in Fluch der Karibik ist ein gutes Beispiel dafür. Denn sein Verhalten ist ja echt vom moralischen Kompass weit entfernt. Und trotzdem hält man ihm irgendwie die Daumen, weil er so im Mittelpunkt der Geschichte die ganze Sache viel spannender und perspektivischer wirken lässt. Und das Publikum mag ihn und hält zu ihm und fiebert irgendwie damit, obwohl er jetzt nicht der ganz Gute ist. Ähnlich Uma Thurman spielt in Kill Bill eine Anti-Heldin, die Menschen umbringt und trotzdem sieht man viele Dinge aus ihrer Sicht. Oder welchen Film, wo kann ich mich noch erinnern, wo man mitgefiebert hat? Leonardo DiCaprio hat damals in Catch Me If You Can diesen Frank William Abagnale, glaube ich, hieß der, gespielt und hat definitiv zu ihm gehalten, obwohl der moralisch verwerflich war und nicht zum Polizisten, der von Tom Hanks auch super gespielt wurde, dieser Carl Hanratty. Die Herzen waren beim Hochstapler, der mehrfacher Scheckbetrüger war. Der hat in Wahrheit die Herzen des Publikums erobert und übrigens beruhend auf einer wahren Geschichte, weshalb man wahrscheinlich überhaupt einen Film über ihn gemacht hat. Und dann haben wir natürlich noch historische Helden, die helfen. Eine völlig andere Liga sind da die historischen Helden wie Mahatma Gandhi, Jeanne d'Arc oder auch Rosa Parks. Da handelt es sich jetzt um Personen, die tatsächlich gelebt haben und deren Taten auch in die Annalen eingegangen sind. Einige von ihnen haben sogar den Lauf der Geschichte maßgeblich verändert. Gandhi hat sein gewaltfreies Engagement in Worte gegossen und hat damals gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Finde ich einen schönen Satz. Und damit kommen wir zu meinen Lieblingen, nämlich den literarischen Helden. Die bilden. Also wie ist es mit diesen literarischen Charakteren? Da haben manche davon Kultstatus erreicht. Ich denke da an die Leiden des jungen Werther. Johann Wolfgang von Goethe, gell? Also was war da? Nach der Veröffentlichung des Romans 1774 hat's eine Suizidwelle gegeben, obwohl das ja nur eine literarische Figur war, also nur eine Romanfigur. Auch wenn man heute spricht über Hercule Poirot, dann wissen viele, dass es der Meisterdetektiv ist, der aus der Feder von Agatha Christie geronnen ist. Viele Vampire haben irgendwie Kultstatus erreicht, also wenn man da jetzt kürzlich an diese Vampire Diaries und so weiter denkt. Aber Graf Dracula ist wohl der bekannteste unter ihnen, der Weltruhm erlangt hat. Manchmal sind es auch Schriftsteller, die irgendwie, ja, da schon die Sprache mit verändern. Franz Kafkas Werk zum Beispiel hat die ganze Literatur beeinflusst. Und sein Name findet sich in einem Adjektiv heute sogar wieder. Also wenn etwas in unergründlicher Weise bedrohlich ist, dann sprechen wir von Kafkaesk. Glück, Liebe, Klänge und Gerüche können wir mit Sprache gar nicht ausreichend erfassen. Und damit hat dann, finde ich, der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein wieder mal recht. Die Grenze meiner Sprache bedeutet die Grenze meiner Welt. Uns bleibt also nur ein recht schmaler Korridor, um unsere Welt oder das, was wir für unsere Welt halten, überhaupt in Worte gießen zu können. Und sobald wir eine Fremdsprache sprechen, verschiebt sich dieser schmale Grat erneut. Fazit: Wer Kinder hat, sollte sowohl Sprache als auch Geisteshaltung der Medienhelden des Fortpflanzes immer wieder mal einer kritischen Prüfung unterziehen. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.